NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Februar 1014. Heinrich II. Wird zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt.
Die Krone. Ein goldener Reif aus 8 Platten, verziert mit Edelsteinen, Perlen, Goldfiligran. Die vordere Stirnplatte ist höher als die anderen und trägt ein goldenes Kreuz, ebenfalls mit Perlen und Edelsteinen besetzt. Eine Krone für einen Kaiser.
Du goldener Spross, der aus kaiserlichem Geschlecht hervorgebracht wurde, Kaiser Heinrich, du Zierde des Erdkreises, sei gegrüßt.
Es war eine glanzvolle Kaiserkrönung an jenem Sonntag im Februar, heute vor genau 1000 Jahren. Papst Benedikt VIII., Klerus und Volk kamen dem deutschen König Heinrich II. Und seiner Gemahlin Kunigunde entgegen und geleiteten sie in die Peterskirche. Der Papst fragte Heinrich:
Willst du ein getreuer Schirmer und Schützer der römischen Kirche und mir und meinen Nachfolgern getreu sein?
Was Heinrich mit Ja beantwortete. Daraufhin salbte der Papst das Königspaar zu Kaiser und Kaiserin und drückte Heinrich eine Krone auf den Kopf. Eine neue Krone.
Denn seine frühere Krone,
so berichten die Quellen ausdrücklich,
hat er wie eine Opfergabe über dem Altar des heiligen Petrus aufhängen lassen.
Diese neue Krone ist höchstwahrscheinlich dieselbe, die heute in Wien als Reichskrone aufbewahrt wird. Das Kreuz, das sie ziert, stammt nachweislich aus der Zeit Heinrichs II. Und soll von ihm selbst in Auftrag gegeben worden sein. Denn Heinrich hielt sich für den von Gott auserkorenen Kaiser. Sein Chronist Dietmar von Merseburg schrieb stolz:
Damit hat sich Roma vor unserem gütigen König gebeugt. Alle Lügen der Schwätzer sind damit widerlegt. Diese hatten behauptet, Heinrich würde die Kaiserwürde niemals erlangen und werde überhaupt nur kurze Zeit herrschen und schon bald einen grausamen Tod sterben.
Der Papst schenkte Heinrich zur Krönung einen goldenen Globus als Zeichen seiner Weltherrschaft. Heinrich reichte das Kunstwerk weiter an das Kloster Cluny in Burgund. Der dortige Abt Odilo bedankte sich überschwänglich.
Du größter und göttlicher Augustus, klügster der Könige und strahlendster Kaiser, nun sollen sich die Nachbarn unterwerfen oder vor Angst erzittern.
Doch nicht alle Zeitgenossen waren von Heinrich II. So angetan. Er war sogar höchst umstritten. Und heute, 1000 Jahre später, ist vom Lob fast gar nichts mehr übrig geblieben. In der modernen Geschichtsschreibung wird Heinrich als besonders unsympathische Figur abgestempelt. 3 Standardwerke über große Herrschergestalten des Mittelalters haben ihn übergangen.
Das hängt natürlich mit dem deutschen Geschichtsbild zusammen, das im 19. Jahrhundert entstanden ist und dann bis weit ins 20. verfestigt worden ist und eigentlich bis heute auch noch bekannt geblieben ist.
Der Münsteraner Professor Gerd Althoff. Er ist einer von den Historikern, die das schlechte Image Heinrichs II. Aufbessern wollen. Dazu gehört es, neue Fragen zu stellen. Denn die Gelehrten vor 100 Jahren blickten nur auf den Erfolg des Kaisers.
Und das passierte alles unter dem Aspekt der Macht. Hatten sie die Macht des Reiches vergrößert oder aber hatten sie einen Machtverfall oder Verlust eben eingeleitet? Und bei dem Zweiten ist die Sache ziemlich kompliziert.
4-mal zog Heinrich gegen den polnischen Herrscher Boleslaw, um ihn zu unterwerfen. Umsonst. Schließlich musste Heinrich 1018 mit Boleslaw Frieden schließen und ihn als gleichrangig anerkennen. Und auch Heinrichs Feldzug gegen Byzanz scheiterte.
Er hat einige seiner Großaktionen nicht erfolgreich abschließen können, hat sehr viele Konflikte geführt, die er auch nicht alle gewonnen hat.
Heinrich II. War, darüber ist sich die Forschung heute einig, ein König der Konflikte. Nicht, weil er ständig Krieg führte und in Fehden steckte, das war für einen mittelalterlichen Herrscher normal. Heinrich aber wollte die Spielregeln der Herrschaft ändern und damit erregte er Anstoß. Denn die Menschen vor 1000 Jahren hielten nur das Bekannte, Althergebrachte für richtig und legitim. Und Legitimität war das Erste, was Heinrich anstreben musste.
Die heilige Lanze. Wer sie besaß, galt als unbesiegbar. Ein Nagel vom Kreuz Christi soll sich darin befinden. Mit der Lanze hatte ein Soldat den Gekreuzigten angestoßen, um zu prüfen, ob er noch lebte. Die Spitze war daher mit dem Blut Christi getränkt.
Heinrich, Sohn des bayerischen Herzogs, war eigentlich zum Geistlichen bestimmt und erzogen worden. Er verließ das Kloster jedoch, um das Herzogtum Bayern zu regieren. Als im Jahr 1002 Kaiser Otto III. Kinderlos starb, besann Heinrich sich auf seine Verwandtschaft mit ihm und erklärte sich zum Nachfolger. Doch auch andere Familienmitglieder meldeten Ansprüche an. Damit ihm niemand zuvorkäme, stoppte Heinrich den Leichenzug Ottos, als dieser gerade die Alpen überquert hatte. Er zwang die Begleiter von Ottos Sarg dazu, ihm Krone, Zepter und Schwert auszuliefern, dazu die heilige Lanze. Noch im selben Jahr 1002 ließ er sich zum König salben und krönen. Dann begann die eigentliche Arbeit. Der neue König bereiste sein Reich.
Heinrich musste sich durchsetzen, eigentlich immer mit dieser typischen Mischung teils Versprechungen, teils Drohungen. Ja, er zieht mit einem Heer irgendwohin, verspricht dann aber denjenigen, die ihn unterstützen, eben Ämter und Lehen und so weiter, wie man das so macht. Das ist ein ganz normaler, wenn man so will, Wahlkampf modern, ja, in dem er sich durchsetzt.
Härte war das eine, das den Adel an ihm störte. Seine enge Bindung an die Kirche das andere.
Dann war er natürlich viel zu fromm und viel zu nah an der Kirche. Wobei man durchaus auch sagen kann, er hat die Kirche ziemlich fest im Griff gehabt. Auf der einen Seite war er Bruder der Mönche, Bruder der Bischöfe. Auf der anderen Seite hat er aber auch so Sätze geschrieben, die er wohl auch ernst gemeint hat. Wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel gefordert. Und hat die Kirche also im Reichsdienst wirklich angestrengt.
Äbte und Bischöfe waren nicht immer glücklich über die eiserne Umarmung des Königs. Eine seiner Neuerungen betraf die Bewirtung des Hofes. Früher kehrten Könige in ihren eigenen Pfalzen ein. Heinrich II. Hingegen fand, da er so viele Güter an die Kirche verschenkt hatte, sollte sie auch für den Unterhalt seines Hofes aufkommen.
Er ist es ja gewesen, der im Grunde genommen die sogenannte Gastungspolitik völlig geändert hat. Also er ist eingekehrt bei Bischöfen und Äbten mit seinem ganzen Hof. Das waren ja manchmal ein paar tausend Leute.
Darunter seine engsten Gefolgsleute, dazu der Schatzmeister, die Waffenschmiede, die Hufschmiede, die Zeltmeister, die Goldschmiede, die Jäger, die Ärzte, die Stallknechte, die Waffenknechte, die Mägde, die Köche, die Brotmeisterei, die Tierwärter der Menagerie und, nicht zuletzt, Spielleute und Gaukler.
Und da haben Kleriker schon ihn und seinen Hof mit den biblischen Heuschreckenschwärmen verglichen, weil das natürlich eine unglaubliche Belastung war.
Der Bestellzettel des Königs für die Küche sah etwa so aus.
30 große Schweine, 3 Kühe, 5 Ferkel, 50 Hühner, 50 Eier, 90 Käse, 10 Gänse, 5 Fuder Bier, 5 Pfund Pfeffer, 10 Pfund Wachs, mehrere Fässer Wein.
Aber da gibt es eben böse Äußerungen von Bischöfen, die dann dem König bestellen lassen, ob er wohl verrückt geworden sei.
Der Sternenmantel. Ein reicher Bürger aus Bari schenkte Heinrich einen blauen Seidenumhang. Das gesamte Firmament ist darauf mit Goldfäden aufgestickt. Auf dem Saum ist zu lesen: O Zierde Europas, Kaiser Heinrich, selig bist du, deine Herrschaft mehre dir der König, der herrscht in alle Ewigkeit.
Im Mittelalter wurde getauscht. Heinrich brachte wertvolle Geschenke mit, wenn er ein Kloster besuchte. Prachthandschriften, Kelche, Kreuze oder Privilegien. Dafür wollte er nicht nur sich und seinen Hof versorgt sehen, viel wichtiger waren Gebete.
Er hatte ja keine Kinder. Das heißt also, dass für den mittelalterlichen Menschen sehr, sehr wichtige Gebetsgedenken, dass nach seinem Tode Verwandte eben für ihn beteten, konnte er nicht erwarten, weil es keine Verwandten gab. Und da hat er dann die Kirche als Erben eingesetzt.
Den Adeligen passte diese Bevorzugung nicht. Außerdem, Heinrich beschnitt ihre Rechte, griff hart durch und nahm sie an die Kandare.
Am gravierendsten war aber, glaube ich, wohl in der Einschätzung, und das teilt auch die moderne Forschung, dass er in Konflikten, die er mit den Adligen hatte, mehr Härte angewendet hat, während die Ottonen vorher christlich beeinflusst, im Wesentlichen mit Milde regierten, was den Hochadel anging. Sie haben niedere Leute durchaus aufgehängt, wenn die in irgendwelche Widerstandsaktionen verwickelt waren. Aber die Hochadligen wurden regelmäßig der Milde, der Clemencia für würdig befunden. Und damit hat Heinrich Schluss gemacht.
Heinrich, dass du auch barmherzig wärest und nicht immer mit strenger Gewalt, sondern auch mit Barmherzigkeit dein Volk dir gewänst und seine Zuneigung fändest,
schrieb ihm Erzbischof Brunn von Querburg.
Und das ist natürlich gegenüber einem christlichen König ein ganz massiver Vorwurf.
Der König muss regieren, vergeben, beschenken und belohnen.
Das war die Idee. Heinrich aber strafte und verfolgte.
Und da kann man auch andere Stellen in einiger Fülle beibringen, wo er zum Beispiel Hochadlige, zum Teil seine eigenen Verwandten, über Jahre in Haft nimmt, was vorher völlig unüblich war. 8 Jahre hat er seinen Schwager in Haft gehalten.
Erst als er sich barfuß und um Gnade flehend unterwarf, bekam Heinrichs Schwager sein Herzogtum zurück.
Man kann das ruhig Sturheit nennen oder auch Unflexibilität. Und solche Handlungen, die in einiger Intensität überliefert sind, zeigen, dass er wirklich mit dem Kopf durch die Wand wollte. Insofern sieht man heute auch durchaus oder hat Verständnis für die Argumente der Gegner, die er hatte in seiner Zeit.
Heinrich II. Ging seinen eigenen Weg. Das Motto seines Vorgängers Ottos III. Lautete Renovatio Imperii Romanorum, Wiederherstellung des römischen Kaiserreichs. Heinrich stempelte hingegen seine Urkunden mit dem Satz Renovatio Regni Francorum, Wiederherstellung des fränkischen Königreichs. Doch von einem politischen Programm Heinrichs zu sprechen, wäre der Zeit nicht angemessen. Historiker Gerd Althoff:
Könige machen keine mittelfristige Planung ihrer Ziele und arbeiten die dann ab mit Ministerien oder so, sondern Könige sind verantwortlich für Frieden und Gerechtigkeit und die Förderung der Kirche und des Glaubens. Das sind zentrale Aufgaben und Heinrich ist im Grunde genommen sicherlich weniger ein Gestalter als ein Getriebener der Konflikte, die immer wieder aufbrechen.
Das Buch. Heinrich II. Gab den Mönchen von St. Emmeram in Regensburg den Auftrag, seine Königskrönung in einem Buch zu verewigen. Das Bild zählt zu den berühmtesten Illustrationen des Mittelalters. Es zeigt Heinrich in Gold und Blau gekleidet. Über ihm thront Christus, der ihm eigenhändig die Krone aufs Haupt setzt. Christus selbst ist von einem Rahmen, einer Mandorla, umgeben. Doch Heinrich II. Ragt mit Kopf, Schultern und Brust in diese Mandorla und die heilige Sphäre hinein. Mehr Selbstbewusstsein kann man nicht zeigen.
Einen Ort gab es, an dem so gar keine Kritik an Heinrich II. Laut wurde: Bamberg. Heinrich hatte das neue Erzbistum gegründet und reich beschenkt. Mit Ländereien, Privilegien, Kunstschätzen und den kostbarsten Büchern.
Dass er Bamberg ausgestattet hat zu einem künstlerischen Zentrum, ist auch ja bekannt. Und die haben ja auch noch die fantastischen Handschriften, wo ja auch die Stifterbilder Heinrichs II. Bis heute berühmt sind.
Doch alle Kunst, die der Kaiser großzügig verschenkte, spricht noch nicht dafür, dass er kunstsinnig gewesen sei.
Der Begriff würde zum Ausdruck bringen, als ob die Kunst ihn als Kunst besonders interessierte. Es ist eng verbunden mit der Frömmigkeit. Die Leistungen an die Kirchen und an Gott sind natürlich Leistungen für das eigene Seelenheil.
Letztlich ist auch Heinrich II., der mächtige deutsche Kaiser, der sich mit so vielen anlegte, nur ein Mensch, der von einer großen Angst getrieben wurde, der Angst vor Fegefeuer und Hölle.
Im reich gefüllten Hause Gottes, so ist uns bewusst, sind wir die obersten Verwalter. Wenn wir die Verwaltung getreu ausführen, werden wir selig werden. Wenn wir aber untreu sind, dann werden wir in die Folterkammer hinabgestoßen und bis zum letzten Glied gefoltert werden.
Als Heinrich II. Im Jahr 1024 starb, 10 Jahre nach der glanzvollen Kaiserkrönung, hatte er für sein Seelenheil gut vorgesorgt. Hätte er gewusst, dass man ihn im Jahr 1146 sogar heilig sprechen würde, wäre er glücklich gewesen.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an die Kaiserkrönung Heinrichs II. Heute vor 1000 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.